They call it Super Tuesday for a reason. This is a big one. And they tell me, the pundits and otherwise, that there's never been one like this. There's never been anything so conclusive. This was an amazing night, an amazing day. It's been an incredible period of time in our country's history. It's been sad in so many ways, but I think it's going to be inspiring because we're going to do something that, frankly, nobody's been able to do for a long time.
Das war der Donald Trump, der seinen grossen Sieg am Super Tuesday feiert. Vorwahlen in den USA sind de facto entschieden, jetzt, wo Nikki Haley nicht mehr im Rennen ist. Willkommen zu einer Spezialausgabe vom USA-Podcast «Alles klar, Amerika» zum Super Tuesday. Der Super Tuesday ist der wichtigste Termin im Vorwahlkalender in den USA. In diesem Jahr haben die republikanischen Wählerinnen und Wähler in 15 Bundesstaaten ihren Kandidat respektive ihre Kandidatin können bestimmen. Das Gleiche gilt für die Demokraten. Und alles deutet darauf hin, dass jetzt genau da eintrifft, was man befürchtet hat, dass es nämlich zu einer Neuauflage kommt vom Seniorenrennen Trump versus Biden. Was heisst das, dass der Joe Biden und der Donald Trump nochmal zum gleichen Duell antreten wie 2020? Gibt es wirklich kein anderes Szenario mehr? Und spielt Nikki Haley jetzt noch eine Rolle, wo sie aus dem Rennen ausgestiegen ist? Darüber unterhalte ich mich heute mit unserem gesamten Podcast-Team. Aus Washington D.C. zugeschaltet ist unser USA-Korrespondent Fabian Fellmann. Aus Charlottesville, Virginia ist sein Vorgänger dabei, der Martin Kilian. Und aus Bern, Switzerland ist Isabelle Jacobi zugeschaltet. Sie ist Bund-Chefredaktorin und daher bestens bekannt als Co-Host vom USA-Podcast. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort international vom Tagesanzeiger respektive der Media. Herzlich willkommen allerseits.
Welcome.
Hallo.
Zuerst eine Frage an euch alle. Jetzt ist es ja praktisch offiziell, der Donald Trump wird Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Hättet ihr dort mal im Januar 2021, ihr erinnert euch, nach dem Sturm aufs Capitol, damit gerechnet, dass der Trump noch mal so nahe ans Weisse Haus ankommt?
Am 6. Januar selber sicher, habe ich mir das nicht vorstellen. Der Donald Trump hat ja nicht direkt zum Sturm aufgerufen, aber er ist klar der Hauptverantwortliche dafür gewesen, dass der Aufstand ist passiert, der Umsturzversuch. Er hat die US-Demokratie fast zum Kollaps gebracht und dass er ein politisches Comeback feiert, ist eigentlich heute immer noch recht ungeheuerlich.
Fabian?
Nein, tatsächlich nicht. Also, dann hat man den Eindruck gehabt, jetzt hat da einer den Staatsstreich versucht. So einen wird man nie mehr in die Nähe von der Macht lassen. Das war eine fehlende Schätzung, sondergleichen gewesen.
Und du, Martin?
Nein, ja, ich schließe mich dem Fabian und der Isabel an. Ich hatte damit nicht gerechnet. Ich hatte auch damit gerechnet, dass seine eigene Partei ihn abservieren wird. Es gab ja damals jede Menge wütende Leute im Senat und im Repräsentantenhaus. Und das ist leider nicht passiert. Also, ich bin sehr überrascht und auch etwas traurig, dass wir jetzt in der Situation sind, in der wir uns befinden.
Aber Martin, du bist der amerikanische Bürger in der Runde und hast ja dem Super Tuesday teilgenommen. Wie ist das gewesen? Wer und wo hast du gewählt?
In der Elementarschule, in der vor 30 Jahren unsere jüngere Tochter in die Schule gegangen ist. Das war unser Wahllokal und ich habe meine Reputation zerstört, indem ich einen republikanischen Wahlschein angefordert habe. Ich habe also nicht, obwohl ich als Demokrat registriert bin, als Demokrat gewählt, sondern ich habe Nikki Haley gewählt, weil ich ein Zeichen setzen wollte gegen Trump. Und das hat auch in Charlottesville ganz gut funktioniert. Eine Mehrheit der Wählerinnen und Wähler in Charlottesville haben Nikki Haley gewählt. Aber selbst in Virginia hat es nicht zum Sieg für Nikki gereicht.
Und wenn wir jetzt wissen, hat sie sich selber aus dem Rennen genommen. Gestorben während dem Super Tuesday, also gestorben unsere Zeit, hat Senator Lindsey Graham ihrem Parteikollegen aus South Carolina gesagt auf CNN, was er jetzt von seiner Kollegin würde erwarten.
She's a talented person. I hope she can support President Trump. She can make the case of why she would vote for Trump versus Biden on policy. I think would resonate with people. I'm pretty confident. I've known her, you know, most of my political life. That she'll be a team player. That, you know, there'll come a time, and I hope sooner rather than later, where she realizes this is not her moment, and there's a lot at stake. So I'd find it difficult to imagine that Nikki Haley would not support President Trump when it's all said and done.
Das ist also der Senator Lindsey Graham, der gesagt hat, er erwarte, dass seine Kollegin Nikki Haley als Teamplayerin agiere, wenn er gesagt hat, und den Trump unterstütze. Hat also richtig Druck gemacht. Am Mittwochmorgen Ortszeit, das war im 4. Schweizer Zeit, ist Nikki Haley in Charleston, ihrem Heimatstadt South Carolina, vor die Medien getreten. Die grosse Frage war, unterstützt sie jetzt Donald Trump oder unterstützt ihn nicht? Lass mal rein in die Rede. Das war also Nikki Haley, die am Donald Trump gratuliert hat. Und sie hat auch betont, sie sei eine konservative Politikerin, aber sie hat ihm ihre Unterstützung nicht ausgedrückt. Wie interpretierst du die Rede, Fabian?
Ja, eben ähnlich, wie du jetzt gesagt hast, Christoph. Sie hat ihn nicht unterstützt. Sie hat Margaret Thatcher zitiert und hat gesagt, man soll nicht einfach nachlaufen den anderen, sondern man soll immer selber entscheiden. Sie hat vorher in der Rede auch die Republikaner im Kongress kritisiert und gesagt, sie sind alles Mitläufer und keine Führungsfiguren mehr. Und insgesamt ist schon ein Bild entstanden von einer Kandidatin, die eigentlich sagt, wählt nicht unbedingt den Trump. Sie hat sogar noch gesagt, sie wünsche jedem alles Gute, der amerikanischer Präsident werde. Das ist eigentlich so deutlich, wie es eine Republikanerin nur machen kann, dass es auch okay wäre, wenn ihre Wähler zum Joe Biden überlaufen würden. So, das hätte sie dann so deutlich auch wieder nicht wollen sagen.
Meinst du, das könnte sich noch ändern, die Haltung? Also, dass irgendwann das Endorsement, wenn man sagt, noch kommt für den Trump?
Das ist durchaus noch möglich. Also sie hat ja das offen gelassen, sie hat gesagt, es liegt jetzt am Trump, die Hand auszustrecken zu ihren Wählern und ihren Wählern zu zeigen, dass er ihre Stimme verdient. Bis jetzt hat Donald Trump das nicht gemacht. Er hat am Dienstagabend eigentlich schon eine erste Chance gehabt, um das zu machen. Die hat er verpasst, aus meiner Sicht. Aber er wird sich jetzt auch überlegen, wie fest dass er die Haley ihre Wähler braucht. Und die braucht er nämlich. Und was er machen kann, um die einzuholen. Ich glaube nicht, dass er Nikki Haley persönlich noch wird können, umstimmen kann. Aber ihren Wähler kann er sicher noch ein paar Zeichen geben.
Ich meine, Nikki Haley ist eigentlich in einer Zwickmühle. Sie hat sich jetzt als Anti-Trump-Republikanerin profiliert, aber da ist auch ein riesiger Druck aus der Partei, ihrer Partei, dass sie sich jetzt also hinter Trump stellen. Und ja, gehen wir davon aus, dass sie 2028 eventuell möchte nochmal kandidieren, dann müsste sie das eigentlich fast machen.
Martin?
Ich denke, dass ihre politische Zukunft auch davon abhängen wird, wie die Wahl jetzt ausgeht im November. Wenn Trump die Wahl gewinnt, sehe ich für sie keine Zukunft mehr in dieser Partei, auch 2028 nicht. Und vielleicht sind die Verletzungen, die Trump ihr zugefügt hat und auch ihrer Familie, auch ihrem Ehemann, so tief, dass Nikki Haley den Mut vielleicht findet, als unabhängige Kandidatin anzutreten. Ich halte das für eher unwahrscheinlich, würde es aber nicht ganz ausschließen.
Was meinst du, Fabian?
Ja, ich denke, dass jetzt der Donald Trump auch ein bisschen gefordert ist, wie er mit dieser Situation umgeht. Das hat die Kampagne von der Haley auch so ein bisschen durchblicken. Wir werden sehen, ob der Trump halt nur Angriff kann oder ob er auch kann die Leute hinter sich versammeln und ein bisschen heilend und einigend wirken. Er muss es machen, wenn er die Wahl im Herbst gewinnen will, habe ich den Eindruck. Wir werden sehen, ob er das schafft.
Ist denn sogar denkbar, dass er sie als Vizekandidatin aufs Ticket nehmen würde?
Ich fände es schlau, ehrlich gesagt, aber ich glaube nicht, dass das nach all den Verletzungen, die man sich da gegenseitig zugefügt hat, noch möglich ist. Er hat sie als Spatzenhirn bezeichnet, er hat sie mit ihrem indischen Vornamen angesprochen, zum implizieren, dass sie irgendwie doch nicht ganz Amerikanerin sei vielleicht. Ich glaube nicht, dass man sich von dem einfach so erholt.
Was meinst du, Isabel?
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Sie hat sich ja jetzt so positioniert, ganz klar, als Anti-Trump-Republikanerin. Auch für sie wäre der Bogen nicht zu machen.
Aber ich will nur daran erinnern, Joe Biden hat mit Kamala Harris auch jemanden aufs Ticket genommen, wo er einen ganz grossen Strick hat in der Vorwahl, Martin.
Ja, aber das ist schon noch ein bisschen anders. Der Fabian hat es schon gesagt und die Isabelle auch. Da sind so viele Verletzungen vorgefallen. Das sind zwei unterschiedliche Welten. Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Es wäre schon smart, wenn Trump das machen würde. Aber das wird nicht passieren. Also da wäre ich, also das wird mich wirklich umhauen. Und ich glaube das nicht.
Wir kommen jetzt nochmal zum Super Tuesday. Fabian, kannst du uns die wichtigsten Erkenntnisse von dem grossen Wahltag zusammenfassen, auch mit Blick auf den 5. November?
Ja, fangen wir vielleicht rasch bei den Demokraten. Also der Joe Biden hat sehr deutlich gewonnen mit über 90% der Stimmen in den 15 Bundesstaaten, die bei den Demokraten Vorwahlen stattgefunden haben. Allerdings ist das Resultat doch auch ein bisschen erzogen für ihn. Also es hat durchaus einen relevanten Teil von Proteststimmen gegeben in Minnesota. Vor allem aus der linken und von arabischstämmigen Wählern. Und in amerikanisch Samoa, einem Inselstädtchen, ist mir sogar eine Peinlichkeit passiert, dass eine unbekannter lokaler Unternehmer gewonnen hat. Das ist allerdings ein kleines Zufallsresultat. Und dann vielleicht zurück zu den Republikanern. Trump hat die 14 von 15 Staaten gewonnen. Nur in Vermont hat Nikki Haley sich durchsetzen können. Dort haben wie in Virginia auch Demokraten dürfen mitwählen bei den Republikanern. Sonst der Trump gewinnt von Ost bis West und von Nord bis Süd mit zwischen 65% und 80% der Stimmen. Das heisst, er hat jetzt über 1'000 Delegierte zusammen für den Parteitag, 1'215 braucht er, er ist der Kandidat.
Jetzt aber, wer kann ihn noch stoppen? Ich glaube, das könnte einzig Gericht. Isabel, was erwartest du von diesen Trump-Prozessen, die noch anstehen?
Nein, auch die Gerichte werden ihn wahrscheinlich nicht stoppen können, weil die Mühlen von der Justiz die malen einfach zu langsam. In diesen 4 Strafprozessen, die werden kommen, wird es kaum ein rechtskräftiges Urteil geben vor den Wahlen. Ein Prozesstermin ist einfach klar, der vom Schwiegergeldprozess in New York. Da geht es um einen Pornostar Stormy Daniels. Aber auch dort, wenn es dort zum Urteil kommt, wäre das erst die erste Instanz. Und der sehr wichtige Prozess über Trumps Rolle beim Umsturzversuch am 6. Januar hat gar keinen Termin. Zuerst muss der Supreme Court auch über die Immunitätsfrage entscheiden. Und vielleicht fängt er im September an. Das kommt dann in die heisse Wahlkampfphase. Das hat eine gewisse Auswirkung noch, aber eben zum Urteil kommt es auch nicht. Und die Frage ist auch, wer profitiert von dem Ganzen? Der Trump kann ja auch punkten, er kann bei seiner Basis punkten. Oder juristisch, wie im Colorado-Urteil vom Supreme Court diese Woche. Colorado muss jetzt den Trump zur Wahl zulassen.
Martin, hast du mit dem Entscheid gerechnet, dass das oberste Gericht Trump im Prinzip freie Fahrt gibt in Colorado?
Ja, eigentlich schon, Christoph. Also man kann jetzt kritisieren, wie der Gerichtshof diesen Verfassungspassus ausgelegt hat. Aber im Großen und Ganzen war eigentlich schon klar, dass das Gericht nicht zulassen kann, dass ein Bundesstaat oder die Bundesstaaten überhaupt einen Kandidaten für eine Bundeswahl vom Wahlzettel runternehmen. Bei einer Staatswahl wäre das etwas anderes gewesen, aber bei einer Bundeswahl geht es nicht so einfach. Deswegen habe ich eigentlich mit diesem Urteil gerechnet, so wie es dann auch gekommen ist.
Politisch gesehen ist natürlich das Verfahren, was den 6. Januar 2021 betrifft, das Wichtigste. Wir haben am Anfang davon geredet, da ist sehr viel passiert seit dem Sturm aufs Capitol, dass der Trump jetzt plötzlich wieder Präsident werden kann. Isabel, wie kannst du dir erklären, da den Prozess, den wir jetzt hier gesehen haben?
Ja, eigentlich ist schon im Januar 2021 wahrscheinlich der entscheidende Wendepunkt gewesen, wo der Chef der Republikaner im Repräsentantenhaus, der Kevin McCarthy, ist im Januar zum Trump nach Mar-a-Lago gereist und dort ja einen Kniefall eigentlich hat gemacht, oder? 3 Wochen nach dem 6. Januar ist das gewesen und der Chef der Republikaner im Senat, der Mitch McConnell, hat im Februar gegen das Impeachment von Donald Trump gestummen und das ist eigentlich schon die Rampe gewesen für Trumps Comeback. Das ist einfach ein kollektives Wendehalsmanöver von den Republikanern gewesen. Und die Basis, muss man sagen, ist dem Trump immer treu geblieben. Aber im Nachhinein ist man eben klüger.
Ein Teil von der Basis, muss man da sagen.
Ja, schon, aber look it.
Welcher Teil ist ihm denn nicht treu geblieben, Fabian?
Ja, das sind die wir jetzt gesehen, die sich hinter Nikki Haley gestellt haben zum Beispiel. Die sind viel weniger laut, von denen hört man weniger, aber die gibt es durchaus. Und ja, wir, auch die amerikanischen Medien konzentrieren sich halt viel stärker auf den Teil von den Trump-Anhänger, der eben laut ist, der zu den Rallies geht, der jetzt an den Wahlen teilnimmt, an den Vorwahlen. Aber auch bei den Vorwahlen, wir haben eine Wahlbeteiligung von zwischen 20% und 50%. Das heisst doch, eine Mehrheit der Wähler ist auch jetzt nicht an die Urne gegangen und wir werden dann erst im Herbst sehen, wer das dann an die Urne geht, ob das die gleichen Leute sind.
Ja, ja, stimmt. Ja. Also man darf nicht vergessen, dass ein Teil der republikanischen Basis in den Vorstädten lebt und dass sie eigentlich mit der harten Trump-Basis in den Kleinstädten und auf dem platten Land wenig gemein haben. Also das stimmt schon, ja.
Ja, aber ich würde das nicht überschätzen. Oder? Es wird eine knappe Wahl und das heisst einfach, dass ein grosser Teil von der republikanischen Basis Trump die Reue wird halten. Aber es könnte natürlich Biden helfen, dass gewisse Republikaner tatsächlich befreundet sind.
Aber jetzt, ich habe jetzt von der Basis geredet, aber von den politischen Exponenten ist es ja schon bemerkenswert, wie die zum Teil sich sehr agil erwiesen haben. Insbesondere der Lindsey Graham, der Senator aus South Carolina, wo wir am Anfang gehört haben. Martin, wie kannst du dir das erklären, die Agilität?
Also ich meine, Lindsey Graham ist wohl das Paradebeispiel dafür, wie die Amtsträgerklasse in der Republikanischen Partei sich prostituiert hat, ja. Graham war mal gegen Trump, er hat ihn den Idioten genannt, dann war er wieder für Trump, dann war er wieder gegen Trump, also eine unglaubliche Geschmeidigkeit, ja. Und je größer der Druck der Hardcore-Basis geworden ist, desto mehr haben sich die Amtsträger wieder an Trump angeschlossen und haben ihn vergöttert. Und selbst das reicht nicht ganz aus. Bei seinem letzten Auftritt in South Carolina mit Trump ist Lindsey Graham ausgebuht worden, weil er nicht hinreichend genug Trumpy ist. Also das ist schon ein unglaublicher Vorgang, ja. Also die Parteiamtsträger haben sich nun wirklich auf Gedeih und Verderb Donald Trump ausgeliefert, obwohl sie mit ihm mehrere Wahlen big time verloren haben.
Ich bin sicher, Lindsey Graham wird die Zeit bis zum 5. November noch nutzen, um das zu korrigieren. Aber Fabian, du hast die Haley-Wählerinnen und Wähler vorher angesprochen. Wie viel gibt es denn da noch? Oder? Also, man hat von außen gesehen schon das Gefühl, dass der grosse Teil von dieser Partei hinter dem Trump steht.
Ja, ja, Isabel hat da einen natürlichen Punkt. Oder? Also Nikki Haley hat tapfer gekämpft, aber sie ist chancenlos geblieben bis zum Schluss. Wobei man muss sagen, sie hat auch zu spät auf Angriff geschaltet. Man weiss nicht, was rausgekommen wäre, wenn sie früher Gas gegeben hat. Aber sie hat bewiesen, dass die Anti-Trump-Fraktion in der GOP, in dieser Grand Old Party, doch grösser ist als einfach nur ein paar Kleins. Und bis zur Hälfte der Basis haben für sie gestimmt. Und die Frage ist halt, ob die sich jetzt alle hinter Trump stellen und dann auch an die Urne gehen. Oder ob die halt einfach dann gar nicht wählen, ob sie im Extremfall sogar den Biden wählen, wenn der Biden wird jetzt alles draufsetzen und auch die Demokraten, um den Trump zu verteufeln, zum sagen, was der Trump für eine Gefahr ist für die Demokratie in den USA, wo er meines Erachtens auch ist. Und es ist durchaus möglich, dass der Biden mit gemäßigten republikanischen Wählern ein Ohr findet und dann einige für ihn stimmen, mit wem Trump dann eben werden zu fehlen.
So politische Freunde wie Lindsey Graham sind wichtig, da sind wir uns einig. Aber noch wichtiger sind reiche politische Freunde, vor allem im amerikanischen Wahlkampf. Wie stehen die wichtigen Geldgeber bei den Republikanern zum Trump, Isabel?
Ja, viele Geldgeber wie der Charles Koch oder der Robert Mercer haben sich vom Trump distanziert nach dem 6. Januar. Wall Street ist distanziert geblieben oder Tech-Milliardär Peter Thiel. Die haben auf andere republikanische Kandidaten gesetzt, wie der Ron DeSantis, wo der auch gescheitert ist, Nikki Haley. Das war eine völlige Bruchlandung und am Geld ist es nicht gelegen. Es ist sehr viel Geld zum DeSantis und der Haley geflossen. Der Trump hat weniger ausgegeben als die zwei. Wobei, man muss sagen, der Trump hat ja schwere Geldprobleme im Moment. Und zwar wegen dem Urteil in New York. Er schuldet dem Staat New York jetzt über 355 Millionen Dollar. Nach einem Urteil im Zivilprozess und seine Kampagne braucht dringend viel Cash. Woher das kommt, ist jetzt eine Frage. Gestern hat der Trump sich mit Elon Musk getroffen, das sind News. Und der könnte natürlich in einem Handstreich Trumps Finanzproblem lösen.
Dass der Musk das nötige Kleingeld hat für so einen Wahlkampf, das wissen wir. Kann dem den Biden überhaupt etwas entgegensetzen, Martin?
Ja, das ist sicherlich ein Lichtblick für die Biden-Mannschaft. dass der Präsident also wesentlich mehr Geld in der Wahlkampfkasse hat. Er steht finanziell wesentlich besser da, obwohl er weniger Geld von Kleinspendern erhält als Donald Trump. Er kriegt wesentlich mehr Geld von Wall Street, von den Tech-Titanen und so weiter und so fort. Und wie die Isabel ja sagte, ist es schon irgendwie bemerkenswert, dass Trump sich bemüßigt fühlte, Elon Musk anzugehen und zu einem Treffen nach Mar-a-Lago einzuladen. Und es ging da sicherlich um Geld. Musk könnte Trump also wirklich unter die Arme greifen. Ich bezweifle, dass er das direkt tun wird, aber wir wissen es eben nicht. Nur, wie gesagt, das Geld ist ein Lichtblick für die Biden-Campaign.
Der Trump hat jetzt nur noch den Biden im Visier. Und das hat er bereits gezeigt bis in der Siegesrede am Super Tuesday, wo er den Biden frontal angegriffen hat. Lassen wir nochmal rein in die Rede.
We've watched our country take a great beating over the last 3 years. And nobody thought a thing like this would be possible. We wouldn't have Russia attacking Ukraine. We wouldn't have Israel being attacked. We had no inflation. Inflation is destroying the middle class. A lot of people say, a lot of experts have said, the stock market's the only thing that's doing well, and that's doing well because our poll numbers are so much higher than Joe Biden's. He's the worst president in the history of our country. There's never been anything like what's happening to our country.
Der Biden sei also der schlechteste Präsident, wo sie gegen in der amerikanischen Geschichte. Und der Trump kritisiert den Biden insbesondere auch, was seine Außenpolitik betrifft, also die Ukraine oder auch den Nahen Osten. Er sagt, unter ihm wäre Israel nicht angegriffen worden. Das Endspiel hat also bereits angefangen, das sehr lange Endspiel, Fabian, oder?
Ja, das ist es so. Das Endspiel hat schon angefangen und im Trump, seine Anhänger glauben dem Trump auch aufs Wort, dass es zum Beispiel keinen Krieg gegeben hätte in der Ukraine, wenn der Trump noch im Amt wäre. Man muss aber sehen, dass, glaube ich, die Hauptthemen in dem Wahlkampf schon innenpolitische Themen wieder wären. Der Trump hat die Teuerung angeredet jetzt da. Dann redet er ständig über die Justizverfahren gegen ihn, wo angeblich alle gesteuert sind von Biden. Und wo eigentlich der einfache amerikanische Bürger das Ziel sei. Es gibt keinen Hinweis, dass das stimmt, im Gegenteil. Und dann, ich glaube, eines der wichtigsten Themen wird doch die Migration werden, die Südgrenze. Der Trump hat jetzt da vom Thema Migration Crime, also Migrationsverbrechen, das ist eine neue Wortschöpfung von ihm, völlig unbewiesen, dass Migranten wahnsinnig viele Straftaten begehen, aber es sind halt sehr viele Migranten in die USA gekommen im letzten Jahr, fast 3 Millionen. Das ist bei 330 Millionen Einwohnern tatsächlich eine grosse Zahl. Das ist mehr als Europa 2015 aufgenommen hat. Und da kann halt der Biden schon lange mit der Gefahr für Demokratie kontern. Ich glaube, die Themen Teuerung und Einwanderung brennen den Leuten tatsächlich unter den Nägeln.
Womit wir beim sehr wahrscheinlichen Kandidaten der Demokraten wären, beim Amtsinhaber Joe Biden. Glauben die Demokraten tatsächlich, dass sie mit dem Biden genommen werden können, Isabel?
Ja, das Weisse Haus glaubt daran, die demokratische Elite glaubt daran und vor allem glaubt der Joe Biden daran. Sein Auftrag, den er für sich sieht, ist klar, die USA vor dem despotischen Donald Trump ein zweites Mal zu retten. Er ist auch stolz auf seine Leistungen. Er nennt boomende Wirtschaft, Jobs, Infrastruktur. Aber so fest Basis, die republikanische Basis zum Trump hat, ist die demokratische Basis ziemlich verunsichert. Und da ist das grösste Problem einfach das Alter von Joe Biden. Die Umfragen sind diesbezüglich desolat. 61% der demokratischen Wähler und Wählerinnen halten Joe Biden für zu alt für eine zweite Amtszeit. Die Zustimmung für ihn ist am sinken unter registrierten Wählerinnen und Wählern. Und der Biden hat einfach ein Problem mit der Jugend. Also abgesehen von seinem Alter ist da der Gaza-Krieg. Da finden viele die pro-israelische Haltung von Joe Biden nicht angebracht. Und das Ganze könnte zu einer tiefen Wahlbeteiligung führen, die den Demokraten könnte, schaden. Und die Frage ist halt einfach, wie schwer wiegen all die Defizite in der Waagschale? Der Trump ist natürlich ohne Problem behafteter Kandidat. Also man hat quasi zwei bisherige, zwei unbeliebte, tendenziell unbeliebte Kandidaten, die da gegeneinander antreten.
Fabian, wie nimmst denn du in Washington Stimmung wahr, was den beiden betrifft?
Ja, also niemand ist von ihm begeistert. Ich glaube, da hat Isabelle das sehr gut beschrieben. Im Weißen Haus muss man natürlich den Zweckoptimismus machen. Aber da ist ein Mann, der eine Mission sieht, der von seiner eigenen Größe überzeugt ist und der sich nicht davon abbringen lässt, dass er der Einzige ist, der das wieder bewerkstelligen kann, eben den Trump zu besiegen. Aber man muss schon auch sehen, oder? Der Trump ist jetzt seit Mitte November 2022 im Kampagnenmodus. Dann hat er gesagt, er trete nochmal an. Das sind 16 Monate. 16 Monate lang hat er Schlagzeilen prägt. Und der Biden ist in dieser Zeit einfach, muss man auch mal festgehalten haben, mit ernsthaftem Regieren beschäftigt gewesen. Der fährt seine Kampagne erst jetzt richtig an. Es ist spät, aber es ist auch in den entscheidenden Monaten. Es gibt Leute, die sagen, eigentlich sind nur die zwei Wochen vor der Wahl im Oktober entscheidend dafür, wie die Wahl ausgeht. Das glaube ich auch nicht ganz. Aber der Biden zeigt, dass er geschnallt hat, um was es geht. Er tritt jetzt öfter auf, er zeigt sich mehr, er verkauft sich jetzt offensiver. Genau das muss er machen, dass es klappt. Aber natürlich, es steigt auch die Gefahr, dass er sich wieder verplappert. Im schlimmsten Fall sogar einmal hingeht und stolpert. Aber er macht jetzt das, was er muss machen. Wenigstens.
Martin, einfach, dass wir es nochmal gesagt haben. Was sind die grossen innerparteilichen Probleme von Joe Biden?
Ja, eben wie die Isabel schon gesagt hat, also seine Haltung zum Gaza-Krieg, also seine super pro-israelische Haltung, die erst jetzt aufweicht. Dann natürlich die, seine bisherige Haltung der Migrationspolitik. Das wird ihm vom linken Flügel angekreidet, dass er jetzt härter vorgehen will gegen Migranten. Und wie auch schon gesagt, eben junge Amerikaner, die sich nicht damit abfinden wollen, dass ein Mann, der also über 80 Jahre alt ist, nun zur Wahl für sie ansteht. Aber es ist sehr interessant. Ich meine, es stimmt schon, dass die demokratischen Amtsträger natürlich nach außen voll hinter diesem Präsidenten stehen. Ja, aber wenn man mit ihnen privat redet. Ich hatte das die Gelegenheit, mit jemandem, der sehr nah an den Clintons dran ist, zu reden über Biden. Und den Leuten stehen die Haare zu Berge. Das muss man auch mal sagen. Denen stehen die Haare zu Berge und die empfinden Bidens Wiederwahlantritt als rücksichtslos. Das kann alles sehr gut ausgehen, wie der Fabian ja auch sagt. Und Biden fängt jetzt erst an mit seiner Campaign, mit seinem Wahlkampf. Aber ich habe auch das Gefühl, dass wir uns alle hier in eine Situation reinbegeben, die so nicht nötig gewesen wäre.
Aber Martin, also von außen hat man den Eindruck, die Demokratische Partei hat geschlafen die letzten vier Jahre. Also dass der Biden nicht mehr die Jüngste ist, ist jetzt wirklich keine Neuigkeit.
Es ist richtig, ja. Und niemand hat den Mut gehabt, ins Weiße Haus zu gehen und ihm und seiner Gattin Jill Biden zu sagen, hey, people, time is up. Ihr habt eine tolle Leistung gebracht, eine wunderbare Amtszeit und jetzt ist es Zeit für jemand anders. Das ist ein Fehler der Partei gewesen. Man hätte das anders machen können, aber ich denke auch, und das ist bisher kaum erwähnt worden, dass Joe Biden so gekränkt worden ist während der Obama-Jahre. 2016 hat Obama ihm gesagt, nein, obwohl du mein Vize bist, wirst du nicht Präsidentschaftskandidat, Hillary Clinton wird Kandidatin. Und so lief das also immer, dass er das dritte Rad am Wagen war. Und nun ist also dieser alternde Präsident tatsächlich so verbohrt, dass er denkt, er muss also auch zwei Amtszeiten haben. Nur er sei der Mann, der Trump schlagen kann. Das mag am Ende so sein im November, aber das ist eine sehr gewagte Sache. Ich würde besser schlafen, ganz ehrlich, wenn der Kandidat an der Spitze der Demokratischen Partei Josh Shapiro hieße, Gretchen Whitmer, Gavin Newsom, Roy Cooper, J.B. Pritzker. Es gibt eine Menge von Demokraten, mit deren Kandidatur ich besser umgehen könnte als mit der von Joe Biden.
Da müsste ich ja so heftig widersprechen. Das ist,
den widersprich, Isabel.
Gavin Newsom hat nie eine Chance in einer General Election gegen Trump. Also das ist
wieso nicht?
Ein Liberaler aus San Francisco, das müsstest du dann der demokratischen Wählerschaft im Midwest noch verkaufen, dass sie den sollten wählen. Und ebenso der Afroamerikaner in Georgia oder der Latinos in Arizona. Bei jedem von den Namen, die du, Martin, jetzt gerade hast erwähnt, könnte man irgendwie so einen Makel finden von einer Koalition, die sie nicht zusammenbringen würden, die Joe Biden, glaube ich, zusammenbringt. Er hat es schon mal gemacht, 2020.
Das ist so, aber jeder von denen wäre 20, 25 Jahre jünger, wäre eine Generation jünger und könnte Trump genau dort angreifen, wie jetzt Joe Biden angegriffen wird. Und ich glaube, das wäre durchaus ein entscheidender Vorteil gewesen für die Demokraten.
Nicht nur das, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass diese Much-Wanted-Coalition von Joe Biden am Implodieren ist. Er verliert ja bei allen Umfragen, verliert er junge Wähler, er verliert afroamerikanische Männer, er verliert Latinos. Karl Rove hat 2004 mal zu Recht gesagt, wenn ein Republikaner über 45% von Latino-Stimmen kriegt, kann ein Demokrat nicht ins Weiße Haus. Wir sind jetzt da. Die Koalition, die Joe Biden so toll zusammengebastelt hat 2020, gibt's nicht mehr in der Form.
Ich würde sagen, wir lassen an dieser Stelle mal den Joe Biden noch reden, mindestens indirekt. Er hat sich nämlich am Super Tuesday nicht vor den Kameras geäussert, aber hat ein Statement veröffentlicht, wo ein amerikanischer Journalist dort zitiert.
Here's what President Biden had to say in part on this Super Tuesday. He says, quote, "My message to the country is this: every generation of Americans will face a moment when it has to defend democracy, stand up for our personal freedom, stand up for the right to vote and our civil rights."
Der Biden will also die Wahl am 5. November gewinnen, indem er sagt, er verteidige Demokratie. Ist das ein gutes Rezept, Fabian?
Naja, seit vor 4 Jahren hat das funktioniert damit. Ich habe das Gefühl, es wird das mal schwieriger. Gleichzeitig hat er halt durchaus Punkte. Wir haben beim Abtreibungsrecht gesehen, wo die Konservativen im Supreme Court geschleift haben, dass das nachher ein mobilisierender Faktor war bei den Zwischenwahlen 2022. Und das ist in beiden seine beste Chance, um die Koalition irgendwie bei den Stangen zu behalten, weil er sie auch mit seiner konkreten Politik schwierig hat.
Isabel, Demokratieverteidigung, ist das richtig Mittel?
Ja, ich glaube, es kommt auf einen Mix drauf an. Oder? Der Anti-Trump-Effekt ist sicher eine Siegesstrategie, wie gesagt, wie der Fabian hat gesagt, 2020 hat so funktioniert und der Trump hat sich nicht verändert. Aber der Biden kann nicht nur apokalyptisch sein. Oder? Er muss seiner Wählerschaft ohne Weg in Zukunft zeigen, Hoffnung machen. Der Slogan «Let's finish the job» vor Biden-Kampagne ist auch so gewählt, optimistisch, bewusst optimistisch.
Martin, kann er mit dem Rezept seine Leute mobilisieren?
Vielleicht, das wird sich zeigen. Also ich habe da meine Zweifel. 2020 hat es funktioniert, aber wenn es immer noch so funktionieren würde, wäre Trump vielleicht nicht so unangefochten an der Spitze der Republikanischen Partei. Also wir werden das jetzt sehen. Ich denke auch, dass die Kollegen recht haben. Man muss das einfach, ob das nur die Abtreibungsfreiheit ist, ob das andere Dinge sind, man muss das einfach ausweiten. Biden kann nicht einfach nur sagen, ich verteidige Demokratie. Und deswegen soll ich gewinnen. Das halte ich für sehr fragwürdig in dem Zusammenhang 2024.
Ich habe vorher sehr angeregt darüber diskutiert, ob es Alternativen gäbe zum Joe Biden. Martin, rechnest du mit einer Brokered Convention? Von einer Brokered Convention redet man, wenn sich eine Partei zum Parteitag trifft und dann mehr oder weniger spontan einen neuen Kandidat portiert.
Auf gar keinen Fall. Also da müsste schon Joe Biden vorher ein schweres gesundheitliches Problem haben, also dass er umfällt irgendwo, dass er von sich aus zurücktritt, aber sonst, also ich halte es für völlig ausgeschlossen.
Fabian, um jetzt auch ein bisschen nach vorne zu schauen, du hast mehrfach davor gewarnt, dass man diesen schlechten Umfragewert von Joe Biden zu viel Gewicht gebe. Du hast sogar explizit auf New York Times hingewiesen, was ja jetzt nicht eine ganz unbekannte Zeitung ist. Wieso zweifelst du an diesen Umfragewert?
Ja, also die Menge von diesen Umfragewerten sind nicht so gut, aber die amerikanischen Medien reden da wirklich zum Teil auch in einen Ausnahmezustand herbei, um von so einer Alarmstimmung zu profitieren. Also die Umfrage, die jetzt gerade von der New York Times umgegangen ist, war bei 980 Personen gewesen. So viele Personen haben wir Alex bei der Luzerner Zeitung befragt, um die Zentralschweiz abzubilden, nicht das ganze Land wie die USA. Und der Vorsprung von Trump liegt sehr, sehr häufig im Fehlerbereich. Meines Erachtens ist es schon fast skandalös, was sich die US-Medien da leisten. Ob man so weit kann gehen, dass man muss sagen, die Polls are all broken, also auf die Umfragen kann man gar nicht mehr vertrauen, wie die beiden Leute sagen, würde ich auch nicht gehen, aber ich würde einfach dazu raten, dass man das nicht alles schon als gegeben annimmt. Die einzige Umfrage, die zählt, ist dann die am Wahltag. Eben nochmal die Midterms 2022, Zwischenwahlen, hat es geheißen, in der Umfrage, es gäbe rote Wellen. Am Schluss haben die Demokraten den Senat behalten. Im Haus ist die Mehrheit so knapp gewesen, dass der Speaker ein Geisel von der Rechtsaußenfraktion geworden ist. Bei allen Nachwahlen haben die Dems besser abgeschnitten als erwartet. Natürlich ist dann nicht der Biden auf dem Zettel gestanden und auch der Trump hat fast durchs Band schlechter abgeschnitten in den Vorwahlstaaten, als vorher seine Umfragen wert gewesen sind. sage einfach, das Rennen ist noch lange nicht gelaufen, das Rennen ist offen, schauen wir nicht zu fest auf die Umfragen.
Isabel, verlässt du dich auf die Umfrage, die jetzt da der Fabian in Frage stellt?
Nein, ich sehe das genau wie der Fabian. Man muss auch mal von dieser Diskussion ein bisschen wegkommen. Also der Biden ist jetzt einfach der demokratische Kandidat. Das ist ein bisheriger. Er ist der beste Kandidat, den die Demokraten im Moment haben. Er hat 2020 eben eine Koalition gebaut. Er hat vor 3 Jahren gegen Donald Trump gewonnen, deutlich. 81 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner haben für ihn gestimmt. Und der Trump, das ist 74 Millionen gewesen. Das ist ein guter Sieg gewesen. Und der Biden hat Chancen gegen Trump, vor allem gegen Donald Trump, zu siegen. Das zweite Mal.
Fabian, damit nochmal zurück zum Super Tuesday. Da ist es nämlich nicht nur um Präsidentschaftskandidaten gegangen, sondern noch um viel mehr. Kannst du uns ein paar wichtige Beispiele nennen?
Ja, ich glaube, zuerst mal ist da Kalifornien zu nennen. Da war die Vorwahl zum Senatsposten von Dianne Feinstein. Dort hat sich gezeigt, dass Demokraten in diesem bevölkerungsreichen Staat eher so ein bisschen gemäßigter unterwegs sind und eher zentristische Adam Schiff nominiert haben, eher als seine progressiven Herausfordererinnen. Dafür hat man in North Carolina gesehen, was durchgeht bei der Gouverneurswahl. Also die Republikaner haben dort den Mark Robinson nominiert. Das ist so ein schwarzer Donald Trump, kann man sagen, der mit Hitler-Zitaten und antisemitischen Sprüchen um sich rührt. Und schließlich hat man in Texas gesehen, dass die Republikaner eben durchaus tiefer aber gespalten sind als nur zwischen Haley und Trump. Dort hat es einen Kleinkrieg gegeben rund um den Justizminister und den Gouverneur, wo die eigenen Kandidaten, zum Teil altverdiente Kandidaten, ausbremst haben. Es ist spannend, wenn man im Detail dorthin schaut.
In genau 8 Monaten wird gewählt, zum Schluss darum 1'000-Dollar-Frage. Wenn ihr heute müsst auf einen von den beiden Kandidaten setzen, wer wäre das? Isabel, bitte.
Es wird knapp, das ist klar. Oder am Schluss sind es vielleicht 20'000 bis 80'000 Stimmen in den Swing States, die den Ausschlag werden geben. Wenn ich mich heute festlegen muss, dann würde ich sagen, ja, es ist der Joe Biden. Der Wahlkampf ist erst angelaufen. Da werden die Obamas werden für Biden unterwegs sein, Taylor Swift vielleicht und so weiter. Da passiert noch viel, wo das Image von Biden wird verbessern. Und der Donald Trump ist ein angeschlagener Kandidat, der sehr Mühe wird haben, über seine Basis aus Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren.
Fabian?
Ja, ich sage auch, der Biden wird noch gewinnen, beziehungsweise er hat eine Chance, es wird knapp. Ich bin damit unter den Korrespondentenkollegen aber inzwischen ein bisschen der Minderheit. Darum halte ich auch eisern an dieser Einschätzung fest. Letztlich weiss das niemand für uns so genau.
Und du, Martin, weißt du auch nicht?
Ja, ich bin Agnostiker. Aber ich möchte noch mal daran erinnern, dass es tatsächlich, wie die Kollegen ja auch sagen, noch 7 Monate bis zur Wahl sind. Da kann viel passieren, wenn es eine Rezession gibt, was nicht ganz ausschließbar ist. Dann sind die Karten neu gemischt, genauso wenn einer der Kandidaten umfällt. Das sind alles Herren in fortgeschrittenem Alter, kann auch passieren. Was mir etwas Sorge bereitet, sind, das stimmt mit den Umfragen, was der Fabian sagte vorhin, die sind notorisch unzuverlässig geworden. Aber was mir Sorge bereitet, ist, wenn man sich die Umfragen um dieselbe Zeit vor 4 Jahren anguckt. Ich habe mir 7 Umfragen vom März 2020 angeguckt. In allen 7 lag Joe Biden vorne. Jetzt liegt er in 5, die ich mir angeguckt habe, in allen 5 hinten. Das ist nicht so wichtig, was aber wirklich mich etwas trübselig stimmt und mir auch den Schlaf raubt, wie ich vorher sagte, ist, dass obwohl Joe Biden ein Präsident war, der mehr erreicht hat als Barack Obama in seiner ersten Amtszeit, das muss man ganz klar sagen, ist seine Zustimmungsrate extrem niedrig. Und da müssen sich die Demokraten eben auch mal fragen, warum das so ist und was man machen kann, um das wieder nach oben zu bringen. Aber wie gesagt, ich bin Agnostiker. Irgendwas wird passieren in den 7 Monaten, mit dem weder die Isabel noch der Fabian noch du, Christoph, noch ich rechnen. Und deshalb wird das wahrscheinlich alles neu gemischt werden, wenn wir uns nochmal unterhalten würden im September über diese Wahl.
Hier, hier.
Wie auch immer, ich kann nur sagen, brace for impact. Danke euch allen für die Einschätzungen zu dem Super Tuesday. Der heutige Podcast ist aber nicht nur speziell, weil wir da alle miteinander über den Super Tuesday geredet haben. Es ist nämlich auch der letzte Auftritt von Isabel in «Alles klar, Amerika». Isabel Jacobi zieht beruflich nämlich weiter. Sie verlässt ihren Posten als Chefredaktorin in Bern beim Bund und damit auch den USA-Podcast. Leider muss ich sagen, wir alle haben sie, sicher auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sehr geschätzt. Die Isabel ist eine versierte Gastgeberin in unserem Podcast und sie hat 3 Jahre lang einen super Job gemacht. Natürlich auch sehr kenntnisreich, dank ihrer langen Vergangenheit als USA-Korrespondentin vom Schweizer Radio SRF. Liebe Isabel, ganz herzlichen Dank für alles und alles Gute, beruflich wie privat.
Christoph, danke vielmals für die Worte. Jetzt bin ich fast ein bisschen errötet hinter dem Mikrofon. Danke für die Ehre, dass ich bei «Alles klar, Amerika» mitmachen durfte. Es hat mir extrem Spass gemacht. Das Sparring mit dem Fabian, seine präzise Analyse aus Washington, habe ich immer wieder sehr interessant und toll gefunden.
Same here.
Ja. Bei der NZZ werde ich mich wieder vollberuflich mit der US-Politik beschäftigen. Ich wünsche euch alles Beste und viele spannende Analysen in diesem wichtigen Wahljahr.
Hier, hier.
Ja, alles Gute, Isabel. Ja.
Danke vielmals. Mich freut es aber auch, dass ich bei dieser Gelegenheit ankündigen kann, dass ich hier in einer Woche eine neue Kollegin begrüßen kann. Das ist Tina Kempin-Reuter. Tina ist Professorin in Birmingham, Alabama, also einem Südstaat. Sie kommt aber ursprünglich aus der Nähe von Zürich und hat in den USA eine beachtliche wissenschaftliche Karriere angelegt. Sie lebt mit ihrer Familie in Alabama und ich freue mich, mich in einer Woche mich mit der Tina zu unterhalten. Und natürlich, glücklicherweise, bleiben uns der Martin und der Fabian erhalten. Das wär's für heute. Danke vielmals euch allen.
Bye-bye.
Bye-bye. Tschüss.
Ciao miteinander.
Das war eine Spezialfolge von «Alles klar, Amerika» zum Super Tuesday. Nachhören kann man den Podcast auf den Websites von Tagesanzeiger, BATZ, Bund, Berner Zeitung und allen anderen Mediatiteln und überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon in Bern, Switzerland, war Isabel Jacobi, in Washington, D.C., der Fabian Fellmann und in Charlottesville, Virginia, der Martin Kilian. Für die Produktion verantwortlich ist der Noah Fendt. Mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.